HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Hallo. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hält ein Viertel des Flughafens von St. Petersburg in Russland. Das ist sicherlich in Zeiten des russischen Angriffskrieges schwierig. Denn es ist nicht ganz klar, ob der Flughafen Pulkovo rein zivil genutzt wird. Das ist umstritten, auch wenn die hessische Landesregierung das immer behauptet hat, es sei ein reiner ziviler Passagierflughafen. Das Land Hessen ist Anteilseigner an Fraport. Jetzt haben WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung auch Militärgerät auf dem Flughafen ausgemacht. Darüber hat hr-Info-Moderator Dirk Wagner mit Petra Blum vom NDR-Rechercheteam gesprochen.
Wir haben Maschinen gefunden, die auf Sanktionslisten standen. Deswegen sind wir überhaupt erst der Sache nachgegangen. Die Vereinigten Staaten haben inzwischen umfangreiche Listen veröffentlicht von Maschinen, die sie sanktioniert haben. Und auf den Satellitenbildern sieht man Maschinen, die erstens mal zum Teil keine Passagiere transportieren im Normalfall und zweitens, die eben dafür bekannt sind, dass sie militärisch genutzt werden können und von denen die Vereinigten Staaten ganz klar sagen, wir haben herausgefunden, dass die von den Wagner-Söldnertruppen genutzt werden. Deswegen sanktionieren wir und deswegen möchten wir nicht, dass irgendjemand mit diesen Maschinen nochmal was zu tun hat.
Ihre Einschätzung, was beweisen diese Fotos und was vielleicht auch nicht?
Wir können nicht belegen, dass diese Maschinen dann tatsächlich im Ukraine-Krieg militärische Einsätze geflogen sind. Das belegen natürlich die Satellitenbilder von diesem Flughafen nicht. Der Flughafen ist selbstverständlich, wie Fraport auch betont, ein ziviler Flughafen. Wir wissen aber eben aus früheren Datenleaks, die wir ausgewertet haben, dass er auch militärisch genutzt werden kann. Und die Satellitenbilder zeigen, dass diese Maschinen dort waren. Und identifizieren kann man das eindeutig anhand von sogenannten Tail Numbers. Das sind Nummern, die eine Maschine eindeutig erkennbar machen. Und man kann mit modernen Satellitenbildern, Bildern von Google Earth, kann man ganz klar diese Tail Numbers erkennen. Und dadurch konnten wir das übereinanderlegen mit den Sanktionskatalogen und konnten sehen, aha, es handelt sich tatsächlich um diese Maschinen, von denen die USA sagen, ganz klar für Wagner geflogen.
Sie haben auch Fotos zur Verfügung, die am Boden gemacht worden sind. Und da sehen wir zum Beispiel ein Flugzeug, an dem ganz offensichtlich Waffen montiert sind. Gibt es Hinweise darauf, was mit dieser Maschine los war?
Die Hinweise, die wir zusammengetragen haben, kommen aus verschiedenen Quellen. Wir haben auch Hinweise von Militärbloggern zusammengetragen. Wir haben Flightradar bemüht. Das ist ein Tracking-Tool für Flugverkehr. Wir haben mit Militärexperten gesprochen. Wir haben auch mit Menschen gesprochen, deren Spezialgebiet es ist, solche Bilder auszuwerten. Und alles, was wir zusammengetragen haben, hat ergeben, dass es sich hier um eine Tupolev handelt. Davon sind möglicherweise ein halbes Dutzend im Ukraine-Krieg im Einsatz von diesem speziellen Typ. Das ist eine T-22M3. Und dieser spezielle Typ, und das sieht man eben auch auf den Bildern, ist ausgerüstet, um Marschflugkörper zu tragen. Auf Englisch nennt man die Missiles. Marschflugkörper sind schwere Raketen, sage ich jetzt mal so umgangssprachlich. Diese Raketen, die man da sieht, sind eigentlich dazu gedacht, um sie gegen Schiffe abzuschießen. Wir wissen aber von CNN oder von anderen Medien, dass Russland diese Marschflugkörper mittlerweile auf zivile Ziele richtet.
Also Sie haben da eine ganze Reihe von Indizien, Hinweisen, Fotos zusammengetragen. Wir haben ja im vergangenen Jahr nachgefragt bei der Landesregierung hier in Hessen und da war das Argument immer, naja, das seien eben keine eindeutigen Beweise, damals wohlgemerkt gewesen, für eine militärische Nutzung dieses Flughafens. Denken Sie mit all dem, was Sie jetzt vorliegen haben, dass diese Argumentation noch aufrechtzuerhalten ist?
Nein, wir denken, dass es nicht mehr aufrechtzuerhalten. Wir verstehen diese Argumentation auch nicht mehr. Es ist auch so, dass die Landesregierung lange gewusst hat, dass eine militärische Nutzung möglich ist. In den Unterlagen, die wir damals ausgewertet haben, war darauf speziell hingewiesen worden, Pulkovo bietet das an. Die Landesregierung und Fraport sagen, wir haben da keine Einblicke, wir haben da auch keine Möglichkeiten, irgendwie Einfluss zu nehmen. Das ist auch alles erklärlich. Die Landesregierung hat uns gegenüber auch klar gesagt, wir sind ständig im Austausch mit dem Auswärtigen Amt. Wir erkundigen uns, was da auf diesem Flughafen passiert. Mhm. Und deswegen verstehen wir nicht, warum man nicht mit relativ einfachen Mitteln in der Lage war, das rauszufinden, was wir rausgefunden haben. Der andere Punkt, den man auch sehen muss, ist, dass uns das Auswärtige Amt ein völlig anderes Signal geschickt hat. Dort wurde uns gesagt, sehr wohl wurden Informationen an die Landesregierung in Hessen übermittelt. Wir fragen uns aber, ob die Landesregierung wohl über diese Flugbewegung informiert worden ist. Mhm. Und davor die Augen zugemacht hat.
Sagt Petra Blum vom Rechercheteam des NDR. Es gibt neue Hinweise darauf, dass der Flughafen Pulkova in St. Petersburg auch vom russischen Militär genutzt wird. Das ist brisant für Hessen, weil Fraport und damit die Landesregierung Anteile an dem Flughafen besitzt. Und es wäre die Voraussetzung für einen Ausstieg aus dem Flughafen St. Petersburg. Bislang aber hat die Landesregierung noch nicht reagiert. Eine 34-jährige Frau aus Montabaur wird seit einem halben Jahr vermisst. Nun hat die Polizei eine riesige Suchaktion in und an der Lahn gestartet. Benjamin Müller hat sie für uns begleitet und er hat uns das so geschildert, was da genau los ist.
Ja, also die Polizei ist hier natürlich gerade unterwegs. Im Hintergrund sind die Polizisten sozusagen mit schwarzen Anzügen auf dem Rücken, ganz dick das Polizeibanner. Und die haben Stöcke in der Hand, so richtig lange mit dem durchstochern die sozusagen den Böschungsbereich der Lahn. Dann gibt es auch Hunde, die unterwegs sind. Da waren heute Morgen schon Hundeführer mit ihren langen Leinen. Die Hunde haben alles abgeschnüffelt. Es gibt auch Boote, die auf der Lahn unterwegs sind. Und auch da drauf sind Hunde, und zwar auch ja, Leichenspürhunde, die durch das Wasser, durch diesen Geruch wahrnehmen könnten. Und es war heute Morgen auch schon ein Hubschrauber in der Luft. Der fliegt jetzt im Moment allerdings nicht mehr.
Und wir haben ihn gefragt, was die Passanten davon mitbekommen.
Also eingebunden nicht direkt. Hier unten läuft ein Fahrradweg lang an der Lahn. Da fahren auch immer wieder Leute, die ganz interessiert gucken und sich natürlich wundern, was hier los ist, wenn sie es noch nicht mitgekriegt haben. Die fragen dann auch oft und man erklärt es ihnen dann. Aber es ist schon so, dass das natürlich aufsehenerregend ist, wenn da ein Helikopter kreist, wenn da so Boote und Hunde vor allen Dingen auch an der Lahn rumlaufen. Und die Polizeikräfte, die parken auch alle vorne am Ortseingang von Filmer auf so einem Parkplatz. Also da stehen 20 Fahrzeuge oder noch mehr. Und das ist natürlich schon aufsehenerregend und das kriegen die Leute hier mit.
Jetzt wird ja die Frau schon seit einem halben Jahr vermisst. Warum wird erst jetzt gesucht?
Ja, also da lässt die Polizei und die Staatsanwaltschaft relativ wenig raus. Aber der Staatsanwalt hat heute gesagt, man würde hier nicht in so einer Größenordnung suchen, wenn man nicht davon ausgehen würde, hier auch was finden zu können. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass eben jetzt zeitnah irgendwann Hinweise gekommen sind, die eben darauf hindeuten, dass die Frau einmal nicht mehr am Leben sein könnte. Und zweitens, dass sie eben in diesem Bereich zwischen Filmer und Runkel an der Lahn eventuell abgelegt worden sein könnte oder wie man das auch immer nennen will. Und deshalb wird hier jetzt noch mal so intensiv gesucht.
Und ob es noch Hoffnung gibt, dass die Frau noch am Leben ist, darauf hat Benjamin Müller so geantwortet.
Ja, das ist wirklich schwer zu sagen, aber nach einem halben Jahr, es gibt wirklich kein Lebenszeichen. Die Verwandten und Bekannten haben versucht, die Frau natürlich zu erreichen. Da ist nichts passiert. Und ja, also natürlich gibt es immer Hoffnung, aber es kann auch einfach nicht ausgeschlossen werden, dass es eben am Ende schlecht ausgegangen ist, das Ganze.
Keine Betonwüste, sondern sozusagen eine grüne Lunge. Das sollte eine Stadt in Zukunft bieten. Zumindest nach den Vorstellungen von zwei Frankfurterinnen. Sie haben eine Idee entwickelt. Es geht um schnell wachsende Kletterpflanzen, die an mobilen Rankgerüsten überall hingepflanzt werden können, um das Klima in Städten zu verbessern. Reporterin Nina Michaik stellt uns ihr Start-up-Projekt vor.
Auf dem steinigen Platz im Hof des Senckenberg-Museums stehen zwei runde Betonfundamente mit einem Durchschnitt von 6 Metern. Auf jedem stehen 3 fast 10 Meter hohe Stelen aus Stahl und Holz. Zwischen ihnen wedeln Kletterpflanzen im Wind, die an einem durchlässigen Netz aus Flachs hochranken. Eine der beiden Frankfurter Gründerinnen des Start-up-Unternehmens OMCC, Nicola Stadtmann, fasst an die Blätter.
Ich raschel mal. Das ist die Mondwinde, das ist die mit den weißen Blüten. Die geht jetzt tagsüber zu, nachts ist die auf und ist für die Nachtfalter ganz wichtig und duftet auch ganz toll.
Insgesamt 40 verschiedene Pflanzen haben die Gründerinnen mit Wissenschaftlern der Uni Kassel im letzten Jahr getestet. 16 haben sie ausgewählt, wie die Glockenrebe oder die Kapuzinerkresse. Sie werden im Frühjahr in Kübeln Zwiebeln gesät, entwickeln dann schnell ihr Blattwerk und können im Herbst mit dem Ranknetz kompostiert werden. Auf die Idee kamen die beiden Frankfurterinnen, weil eine Studie besagt, dass Städte 10-mal mehr Grün brauchen.
Mensch, 10-mal so viel Grün, wie soll das klappen? Baum braucht einen Wurzelraum von mindestens 9 Kubikmetern. Und irgendwann sind wir eben auf dieses Thema gekommen, warum eigentlich nicht mit schnell wachsenden Kletterpflanzen, die viel Volumen in einem Jahr machen, viel Fläche schaffen. Ein Baum braucht 25 Jahre, um dieses Volumen zu schaffen. Die Zeit haben wir ja gar nicht mehr.
Die Pflanzen spenden Schatten, nehmen CO2 auf und geben Feuchtigkeit ab. Durch das Mikroklima kühlen sie eine aufgeheizte Stadt runter. Alles, was die anspruchslosen Pflanzen brauchen, ist am Anfang etwas Dünger und natürlich Wasser. Allerdings reichen 5 Kubikmeter für eine ganze Saison, erklärt Stadtmann.
Wir haben eine Sensorik eingebaut, die darauf aufpasst, dass wir immer eine optimale Feuchtigkeit haben. Die wissen, bei 75% Wasserfeuchtigkeit sind die optimale Verhältnisse. Wenn es jetzt regnet, kann diese Sensorik praktisch die nächste Bewässerung ausschalten. Und so kommen wir auf diesen relativ kleinen Wasserverbrauch und es wächst aber wie der Teufel.
Auch wenn die Klettergerüste, die hier im Hof stehen, sehr massiv aussehen, sie können komplett abgebaut und woanders wieder aufgebaut werden. Selbst die Betonfundamente sind ein Stecksystem. Architekt und Stadtplaner Malte Just hat die Gründerinnen bei den Modulen beraten.
Wenn man sie hintereinander stellt und die Fundamente in gerade Linie macht, könnte man einen Radweg machen. Oder in einem Siedlungsbau, in diesen Zwischenräumen, die ja oft nur mit alten Teppichklopferstangen ausgestattet sind, da könnte man die Anlagen auch so aufstellen. Wir müssen es anfangen, in größeren Dimensionen zu denken, sonst werden wir in der Stadt alle noch vor Hitze verrückt werden.
Frankfurt ist mit seiner Durchschnittstemperatur mittlerweile eine der heißesten Städte Deutschlands, sagt Hans-Georg Dannert, Leiter des Frankfurter Klimareferats. Diese Idee der Stadtbegrünung ist für ihn deshalb sehr attraktiv.
Wir haben in Frankfurt eine Klimafunktionskarte und wissen genau, wo es brennt, in Anführungsstrichen, wo die Stadt wirklich sehr aufgeheizt ist. So ein System ist ja flexibel. Es kann eine Allee sein, die man damit bestückt. Es können im Innenbereich Aufenthaltsbereiche sein für Kinder vielleicht, die da im Sand spielen, wie auch immer. Das ist eine richtig schön kreative Geschichte, die vor allen Dingen toll aussieht. Es spricht eben auch die Sinne an und das ist ganz wichtig für die Akzeptanz.
Derzeit kostet so ein Modul in der Entwicklungsphase inklusive Aufstellung rund 60.000 Euro. Im nächsten Jahr wollen die Frankfurter Gründerinnen damit auf den Markt gehen. Vielleicht werden die Kletterpflanzen dann auch schon auf hessischen Plätzen für ein angenehmes Stadtklima sorgen.
Warum nicht Kletterpflanzen, um mehr Grün in die Städte zu zaubern? Nina Michalk hat uns das Projekt vorgestellt und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr aus Hessen gibt's immer auch auf hessenschau.de.